Kontinent, das europäische Magazin.
Auf SR Kultur, Antenne Saar und im Podcast heute mit Peter Weizmann. Herzlich willkommen. 540 gepflasterte Kilometer lang ist die Via Appia von Rom nach Brindisi. Ein heute noch begehbares Zeugnis der Vergangenheit, das gerade erst zum Weltkulturerbe erklärt worden ist. Dazu mehr in einer Viertelstunde. Jetzt schauen wir erstmal in die Ukraine. Mehr als 2,5 Jahre nach Beginn der russischen Großinvasion tauchen derzeit immer wieder Fotos und Videos auf, die Hinrichtungen ukrainischer Soldaten durch russische Invasoren zeigen sollen. Laut Vereinten Nationen gibt es Dutzende solcher Fälle, in denen es eben nicht um Kampfhandlungen geht, sondern um Hinrichtungen von unbewaffneten Soldaten, die sich ergeben haben. Andrea Beer berichtet über ein solches Video und das, was dahinter steckt.
So, selbst mal.
Aufnahme läuft, sagt jemand auf Russisch. Ein maskierter Mann in russischer Uniform stellt sich auf. Er richtet sein Gewehr auf einen jungen ukrainischen Soldaten. Dieser liegt mit verbundenem Oberschenkel auf einem Waldboden. Hast du noch letzte Worte? Fragt der Maskierte. Willst du beten vor dem Tod? Der junge Mann schaut und schweigt. Dann feuert der maskierte Soldat mehrere Schüsse auf den unbewaffneten Ukrainer ab. Er wirkt dabei vollkommen ruhig. Der Körper des ukrainischen Soldaten bäumt sich auf und liegt dann bewegungslos auf dem braunen Waldboden. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion tauchen immer wieder Fotos und Videos auf, die Hinrichtungen ukrainischer Soldaten durch russische Invasoren zeigen sollen. Sie können aus russischen Quellen stammen oder aus Aufnahmen ukrainischer Drohnen, sagt Petro Jatsenko, Sprecher des sogenannten Koordinierungsstabs in Kiew. Dieser besteht unter anderem aus Vertretern von Armee und Geheimdienst sowie Verteidigungsministerium und ist für ukrainische Kriegsgefangene und Zivilisten in russischer Hand zuständig. Die Fälle, die von unseren Drohnen gefilmt wurden, zeigen ukrainische Soldaten, die sich gerade ergeben haben. Sie sind entweder dort, wo sie sich ergeben haben, oder auf dem Weg zu einem anderen Ort. Es ist also nicht der Ort der Inhaftierung. Das heißt, während eines Transports oder unmittelbar, nachdem sie zum Beispiel aus einem Unterstand herauskommen und sich ergeben. Und sie haben keine Waffen. Die Exekutionen finden meist sofort statt, auf dem Feld oder im Wald, bevor diese Leute von den Russen gefangen genommen werden. Das Video, das die Tötung des ukrainischen Soldaten zeigen soll, stamme aus geschlossenen russischen Telegram-Kanälen, die man systematisch beobachte, so Petro Jatsenko. 32 Soldaten an 12 Orten. So viele Hinrichtungen registrierte die UN-Mission zur Beobachtung der Menschenrechte in der Ukraine alleine zwischen Dezember 2023 und Februar 2024. Wir wissen jetzt auch, dass die Zahl solcher Hinrichtungen zugenommen hat, was bedeutet, dass es sich um eine bestimmte staatliche Politik handelt und nicht um die Initiative einfacher Soldaten. Der Koordinierungsstab in Kiew ist eine wichtige Anlaufstelle für Angehörige von Zivilisten und Soldaten in russischer Hand. Auf der Straßenseite gegenüber haben sich Frauen versammelt. Wann werden die Azov-Leute ausgetauscht? Steht auf selbstgemachten Pappschildern. Margarita Manschos, Verlobter, kämpfte nach dem russischen Angriff auf Mariupol im Azov-Stahlwerk und musste sich auf Befehl des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky schließlich in russische Gefangenschaft ergeben. Ihren Verlobten habe sie seit weit mehr als 2 Jahren nicht gesehen. Wir sind jeden Tag hier vor dem Koordinierungsstab, um die Gesellschaft daran zu erinnern. Und zwar nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Mitarbeiter hier. Da drüben sind die Angehörigen von Zivilisten, die in Gefangenschaft sind. Sie werden auch nicht ausgetauscht. Das Video der mutmaßlichen Hinrichtung des unbewaffneten ukrainischen Soldaten hat auch sie alarmiert. Dass mehr Gefangene hingerichtet werden, ist ja bezeichnend, denn das ist in Russland bereits zu einer Art Norm geworden. Violetta Schokovas Ehemann kämpft ebenfalls. Er wurde nach seiner Gefangennahme in einem russischen Schauprozess zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Video hat auch sie schockiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wahrscheinlich der Schock und ich kann nur sofort Beruhigungsmittel nehmen. Ich werde schon verrückt, wenn ich einen Fremden da sehe. Aber was wäre, wenn ich jemanden sehen würde, den ich kenne, der so erschossen wird? Das weiß ich nicht. Mit der Tötung unbewaffneter Soldaten wolle Moskau in der Ukraine Angst verbreiten, sagt Petro Jatsenko vom Koordinierungsstab. Sie seien aber auch ein Signal an die russischen Soldaten, sich nicht zu ergeben, da sie dann angeblich auch hingerichtet würden. Täter der Exekutionen seien meist einfache russische Soldaten und Kommandeure. Dank militärischer Aufklärung kenne man deren Einheiten oder auch Rufnamen. Denn jetzt unter den gegenwärtigen Bedingungen des sogenannten transparenten Kriegs haben wir ein Bild vom Schlachtfeld und wir sehen und hören diese Leute reden. Es gibt abgefangene Gespräche, Fotos und Videos. Und wenn diese Menschen nicht während des Kriegs in der Ukraine sterben, dann werden sie gefunden und angeklagt werden. Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments Dmytro Lubin nannte die mutmaßliche Hinrichtung auf dem Video ein Verbrechen. Lubinets ist auch für Gefangenenaustausch mit zuständig. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion tauschten Kiew und Moskau bisher 56 Mal Gefangene aus. Zuletzt am 14. September. Inbrünstig sangen die ukrainischen Ausgetauschten die Nationalhymne. Margarita Manchos hat großes Glück. Ihr Verlobter ist dieses Mal dabei. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets musste unterdessen die mutmaßliche Hinrichtung eines weiteren Soldaten kommentieren. Er nannte es einen barbarischen Verstoß Russlands gegen das Gesetz und die Genfer Konventionen. Ein Foto zeigt einen toten jungen Mann in blutdurchtränkter ukrainischer Uniform, offenbar nahe Pokrowsk im Gebiet Donetsk. Er liegt auf dem Rücken und aus seinem Körper ragt ein großes, langes Schwert mit der Inschrift für Kursk.
Andrea Beer hat berichtet über Exekutionen gefangengenommener ukrainischer Soldaten durch die russische Armee. Verbrechen, hinter denen wohl politisches Kalkül steckt. Genauso wie hinter den seit Monaten anhaltenden massiven Angriffen Russlands auf die ukrainische Infrastruktur. Nicht nur, aber vor allem auf die Stromversorgung. Und diese Angriffe, sie zeigen Wirkung. Als Notbehelf werden Dieselgeneratoren genutzt, wenn es infolge russischer Luftangriffe mal wieder Stromengpässe gibt. So ist das auch in Mykolajiw. Die Großstadt im Süden des Landes steht vor der Herausforderung, nun bald irgendwie durch den Winter zu kommen. Und an diese Herausforderung wird man akustisch überall erinnert, wie Peter Sawicki berichtet.
Ein penetrantes Dröhnen durchdringt einen zentralen, begrünten Platz in Mykolajiw. Das liegt weniger am dichten Feierabendverkehr. Der Inhaber eines kleinen Restaurants schaltet einen Generator ein. Andere Ladeninhaber ebenso. Das laute Geräusch ist derzeit in der gesamten Ukraine oft zu hören, auch in der südukrainischen Großstadt. Und ein Anzeichen dafür, dass es mal wieder einen Stromengpass gibt. Jevhen, ein Student, räumt ein, dass ihm der Lärm zu schaffen macht. Das wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Psychisch, aber auch physisch. Man fährt nach Hause, hört die Generatoren und bekommt Kopfschmerzen. Seit Monaten beschießt Russland wieder verstärkt die ukrainische Energieinfrastruktur. In zahlreichen Städten fällt in der Folge der Strom aus. Mitunter unvorhersehbar lange, wie Jevhen berichtet. Das können 2 Stunden sein, aber auch den ganzen Tag über. Vor allem, wenn es vermehrten Beschuss gibt. Es ist sehr schwer, damit klarzukommen. Und auch gefährlich, ergänzt er. Wenn etwa wegen Internetausfalls Apps, die vor russischen Raketen warnen, nicht funktionieren. Nadjezhda, eine andere Einwohnerin, ist hingegen gelassen. Die Energiesituation variiert stark. Aber unter unseren Lebensumständen ist es nichts Besonderes. Wir haben uns daran gewöhnt. Und wir kommen klar. Irgendwo dazwischen bewegt sich die Stimmungslage von Darina, einer Frau um die 60. Mykolajiw, sagt sie, stünde immerhin besser da als Cherson oder Kharkiv, wo es mehr russischen Beschuss und weniger Strom gäbe. Wenn es 8 Stunden keinen Strom gibt, ist es schon unangenehm. Aber man kann es aushalten. Ich habe ein Haus und benötige zumindest keinen Aufzug. Viktor Dorojan schreitet eine Treppe hinunter. Im Kellerraum kommt der Ingenieur eines Kinderkrankenhauses in Mykolaiv kaum aus dem Schwärmen heraus. Er zeigt auf zwei stromkastenähnliche Elemente und vier hochkantige, schmale Kästen. Das sind Elemente unserer Hybrid-Solaranlage. Sie ist voll funktionstüchtig. Hier sehen wir vier voll aufgeladene Batteriespeicher und zwei Wechselrichter. Die Sonnenkollektoren sind in zwei Teile aufgeteilt. Aber wir betrachten es als eine ganze Anlage mit einer Leistung von bis zu 100 Kilowatt pro Tag. Seit knapp einem Jahr stehen 128 Solarpaneele auf dem Dach der Kinderklinik. Das Geld dafür kam aus Förderprogrammen. Es ist ein Beispiel für dezentrale Energieversorgung, die in der Ukraine im Zuge der russischen Invasion immer wichtiger wird. Das Krankenhaus ist dank der 100 Kilowatt der Solaranlage in sonnenreichen Monaten praktisch energieunabhängig, erklärt Viktor Dorojan. Das Gebäude verbraucht täglich höchstens 80 Kilowatt. Und das auch nur in absoluten Stoßzeiten, wenn sämtliche Geräte eingeschaltet sind. Also Klimaanlagen, ebenso wie medizinische Geräte, von denen das Leben und die Gesundheit der Kinder bei uns abhängen. Um den Betrieb mit den etwa 400 Betten im Winter zu gewährleisten, werde man auf die Batteriespeicher sowie notfalls Generatoren zurückgreifen, sagt Andriy Kutsenko, stellvertretender Verwaltungsdirektor der Klinik. Ebenso sei das milde Klima in der Südukraine hilfreich. Doch mit Blick auf die Energieversorgung räumt er auch ein: Wir leben im Überfluss. Ich kenne die Situation anderer Krankenhäuser in der Region. Ich möchte nicht für sie sprechen, aber wir sind in einer besseren Lage als sie. Bis zu 20 Stunden pro Tag ohne Strom könnten viele Ukrainer im Winter auskommen müssen, hat kürzlich etwa die BBC berichtet. Vitali Kim, Gouverneur der Region Mykolaiv, schließt ein solches Szenario nicht aus. Doch er zeigt sich zuversichtlich. In unserer Region gibt es ein Atomkraftwerk. Auch Wind- und Solarenergie spielen eine Rolle. Insgesamt erzeugen wir mehr Energie, als wir verbrauchen. Weil wir ins gesamtukrainische Netz integriert sind, gibt es aber auch bei uns Engpässe. Wir sind aber besser aufgestellt als vor einem Jahr. Und die Generatoren, die wir bekommen haben, kann ich gar nicht zählen. Fast empört weist Kim unterdessen die in Europa immer wieder diskutierte Frage zurück, ob im Winter zahlreiche Menschen aus der Ukraine erneut flüchten könnten. Wir leben auf unterschiedlichen Planeten. In der EU wird viel über theoretische Szenarien gesprochen. Bei uns ist der Energiemangel längst Realität. Wir hatten ihn schon 2022 und 2023. Trotzdem kommen Menschen zurück. Sie möchten in der Ukraine leben. Die Energiesituation ist für sie nicht entscheidend. Das sei vielmehr etwa Sicherheit vor russischen Raketen oder Panzern. Mit anderen Worten, die Menschen im Land seien resilient und ließen sich nicht einfach vertreiben. Laut dem Energieexperten Kostjantin Krenitsky von der Organisation EcoAction geht es für die Ukraine darum, den anstehenden Winter schlicht zu überstehen. Krenitsky sieht dabei regional unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn wir mal Kharkiv und Odessa vergleichen, zwei Städte, die oft von Russland beschossen werden, Kharkiv derzeit stärker. Aber im vergangenen Jahr stand Odessa bei der Energieversorgung besser da, auch dank des Ausbaus erneuerbarer Energien dort, zumal es im Süden generell wärmer ist.
So, ja, Odessa fährt ein bisschen besser.
Dezentrale Energieversorgung hält Krenitsky für den richtigen Weg. Aus seiner Sicht wird sie in der Ukraine aber nicht zügig genug ausgebaut, was das Land weniger resilient gegen Luftangriffe mache. Im Zentrum von Mykolaiv lassen viele Einwohner auf Nachfrage offen, ob sie im Winter das Land verlassen. Nadjezda jedoch will in jedem Fall bleiben und auch ihre betont positive Einstellung beibehalten. Haben wir eine Wahl? Nein, wir müssen weiterleben. Also leben wir.
Peter Sawicki hat aus Mykolaiv in der Südukraine berichtet. Ein Beispiel für die Probleme etwa bei der Stromversorgung durch die russischen Angriffe. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin von SR Kultur und Antenne Saar. Man kennt das Phänomen hierzulande ja beispielsweise von Burgen. Das sind die steinernen Treppen, in der Mitte richtig abgenutzt von all den Menschen, die über die Jahrhunderte hinweg dort rauf und runter gelaufen sind. Große Geschichte ist da quasi im ganz Kleinen nachvollziehbar. Durchaus beeindruckend, finde ich zumindest. So ähnlich ist das auch auf der Via Appia, der schon um ca. 200 vor Christus vollendeten Römerstraße von Rom nach Brindisi. Damals der wichtigste Handelsweg im Römischen Reich. Und noch heute kann man auf diesen Spuren wandeln. Und das hat auch unser Rom-Korrespondent Tilman Kleinjung getan.
Und ist es auch noch so schön rechts und links der Straße, Spaziergänger sollten den Blick besser auf den Boden vor sich richten. Nicht nur wegen des antiken Straßenbelags, in dem sich die Radspuren aus der Römerzeit noch deutlich abzeichnen. Es ist nicht ganz einfach, auf diesen großen Steinquadern zu laufen. Ein falscher Tritt und du liegst auf der Nase. Ein extrem haltbares, aber kein bequemes Pflaster für Mensch und Pferd.
Wir reiten immer am Rand, das ist leichter für die Pferde, da gibt es Gras.
Erklärt uns hoch zu Ross Penelope, die an der Via Appia ausreitet. Ursprünglich kommt sie aus Großbritannien, seit 40 Jahren lebt sie in Rom und hat noch nichts von der Begeisterungsfähigkeit verloren, die den Touristen vom Einheimischen unterscheidet. Ihre Ausritte auf der Via Appia sind Reisen in die Vergangenheit.
Das, was ich hier sehe, ist etwas ganz anderes, was andere sehen. Ich sehe hier die Legionäre, die Rom verlassen, die bis nach Brindisi laufen müssen und von dort aus nach Afrika verschifft werden. Was für ein Schicksal. Und andere sehen sie triumphierend zurückkehren. Ich sehe immer das Tragische, andere das Heldenhafte. Das ist die Appia, beides zusammen.
Beides zusammen, der Tod und das Leben. Rechts ein großes Grabmal, links eine prächtige Villa. Das ist die Via Appia Antica. Man muss nicht besonders fantasiebegabt sein, um auf dieser Straße in eine andere Welt einzutauchen, in die Welt der Antike. Regina Viarum wird sie genannt, die Via Appia, die Königin der Straßen, gebaut für die Ewigkeit.
Diese Unzerstörbarkeit der Straße liegt auch daran, dass das Pflaster dicht gefügt ist aus Basaltpflasterblöcken. Denn wir sind hier in vulkanischem Gebiet. Die nahen, immer von der Appia sichtbaren Albaner Berge sind vulkanischen Ursprungs und haben eine große Lavarippe auf die Stadt zugeschoben und von der profitiert eben die Via Appia.
Der Historiker Arnold Esch hat das Straßennetz der römischen Antike erforscht, wobei kaum eine Straße noch so gut erhalten ist wie die Via Appia, die im Südosten Roms beginnt und sich über 540 Kilometer ihren Weg durch den Süden Italiens bis nach Brindisi an der Adriaküste bahnt. Gebaut vor mehr als 2300 Jahren unter dem Konsul Appius Claudius Caecus im Jahre 312 vor Christus.
Die Via Appia ist auch nach dem Ende der Antike noch eine wichtige Straße geblieben, genügte dann allerdings nicht mehr den Verkehrsanforderungen der Neuzeit, sodass man die Via Appia Nuova gebaut hat, die parallel zu dem antiken Pflaster läuft.
Das Glück der Archäologen und Forscher und Spaziergänger hat also einen Namen, Via Appia Nuova. Dank der neuen Appia-Straße blieb die alte erhalten. Und wenn man hoch auf die Böschungen steigt, die die Appia Antica zu beiden Seiten begrenzen, dann sieht man eben nicht nur Aquädukte, Felder, Berge, sondern in der Ferne auch die hässliche Parallelstraße mit viel Verkehr und großen Mietshäusern. Auf unserer Straße dagegen Idylle pur.
Es ist Land total still. Man hört nur das Rauschen der Bäume und der Gräser, ja, keine Autos. Ja, man denkt, das Mann ist ganz woanders.
Von vorne, die Via Appia beginnt im Zentrum der Millionenstadt Rom, am Circus Maximus. Doch es empfiehlt sich, den ersten Kilometer zu überbrücken, denn am Anfang ist die idyllische Via Appia noch ein sechsspuriges Monster und wird dann zu einer ungemütlichen Schlucht mit meterhohen Mauern am Rand. Busse und Autos rauschen hier durch und lassen Spaziergängern kaum Platz. Bequemer ist es, drin zu sitzen, in einem solchen Bus, der einen zu der Stelle bringt, an der die Via Appia eine letzte Kurve macht, um dann die nächsten 75, 80 Kilometer schnurgerade bis Terracina ans Meer zu führen. An dieser Kurve steht ein unscheinbares Kirchlein, das offiziell Santa Maria in Palmis heißt, doch so nennt diese Kirche niemand. Im Volks- und Touristenmund wird sie Domine Quo Vadis genannt. Das klingt nach großem Kino.
Seht, und da ist noch einer, der lächelt. Ungeheuerlich von Ihnen lächeln zu sterben, direkt unmenschlich. Dabei sehen Sie genau wie andere Menschen aus.
Dieser Petrus übt Zauberkräfte aus.
Ja.
1951 spielte Peter Ustinov den grausamen Kaiser Nero, der Christen brutal verfolgte. Vermutlich hat der Hollywood-Film Quo Vadis das zeitgenössische Bild der römischen Antike mehr geprägt als jahrelanger Lateinunterricht. Die Vorlage für den Film ist der Roman des polnischen Autors Henryk Sienkiewicz. Und die Vorlage für den Roman ist die Legende, die genau an dieser Stelle der Via Appia spielt. Dort soll dem aus Rom fliehenden Apostel Petrus noch einmal Jesus Christus begegnet sein. Einen Stein verewigter Fußabdruck am Boden der Kirche zeugt von dieser Begegnung. Eine große Pilgergruppe aus Litauen hat die Kirche in Besitz genommen und der Pfarrer und Reiseführer gibt eine Gratisführung. Übersetzt wird das alles von Maria, einer Deutschlehrerin aus Vilna.
Petrus bėgo iš Romos.
Als St. Peter vom Rom geflohen ist,
sutiko Christu.
Und er traf Jesus Christ und er hat gefragt, wo war das? Ich werde es nicht wissen. Das ist auf Deutsch wäre es, Herr, wohin gehst du denn?
Kadangi tu pabėgi iš Romos.
Und Christus hat gesagt, ich gehe das zweite Mal mein Leben für die Menschheit opfern. Der Grund ist, weil du fliehst. Da muss ich das zweite Mal mein Leben zum Tod bringen. Und deshalb kehrte St. Peter nach Rom zurück und da sind seine Füße geblieben von diesem Rückkehr.
Ein Blick in den Reiseführer zeigt, dass es nicht ganz so war. Hier wird nicht der steinerne Fußabdruck von Petrus, sondern der des Heilands selbst verehrt. 27,5 cm lang, Schuhgröße 44. Ein für damalige Zeiten unglaublich großer Fuß. Im Italienischen gibt es das Sprichwort «Se non è vero, e ben trovato». Auch wenn's nicht wahr ist, es ist gut erfunden. Der wahre Kern der Legende vom fliehenden Petrus ist die Tatsache, dass die erste Christengemeinde in Rom schrecklichen Verfolgungen ausgesetzt war. Ihre Gottesdienste musste sie im Verborgenen feiern, in Privatwohnungen. Und bisweilen heißt es auch in den Katakomben, den unterirdischen Friedhöfen Roms.
Mit Sicherheit wurden sie nicht als Versteck genutzt, weil sie keine geheimen Plätze waren. Die römischen Behörden wussten damals ganz genau, wo diese Friedhöfe lagen. Als Versteck wären sie gar nicht zweckmäßig gewesen. Man kannte diese Plätze.
An der Via Appia gab es drei große Katakombenanlagen. Die von San Sebastiano liegt in einer Gegend, die die Römer früher Ad Catacumbas nannten, bei den Gräbern. Daher der Name Katakomben. Der Archäologin Daria Mastrorilli geht es hinab in die Unterwelt von San Sebastiano. Viele Stufen, drei Stockwerke tief hat man hier in die Erde gegraben.
In Rom haben wir einen Untergrund, der überwiegend aus Tuff besteht. Das ist ein vulkanisches Gestein, einfach zu bearbeiten. Es hält genügend statischen Druck aus und war deswegen für diesen Typ von Bauten sehr geeignet.
12 Kilometer lang sind die unterirdischen Gänge von San Sebastiano. Die Wände der Katakomben sind unverputzt, fühlen sich rau an und leicht nass. Hier unten ist die Luftfeuchtigkeit extrem hoch und die Temperatur bleibt konstant bei etwa 12 Grad, egal ob im Winter oder im Sommer. Was in der Außenwelt vor sich geht, spielt hier im Reich der Toten keine Rolle mehr.
Hier sehen wir Nischengräber. Sie waren der wohl einfachste Bestattungstyp. Man findet sie am häufigsten in den Katakomben. Sie wurden entlang der Gänge in die Wände gegraben. Es waren rechteckige Nischen, in die Körper gelegt wurden. Diese wurden dann mit Platten geschlossen. Und oft wurden auf den Platten Inschriften angebracht. Entweder aufgemalt oder eingemeißelt, die an den Verstorbenen erinnerten. Hier lesen wir Vincentia in pace. Das bedeutet Vincenza, Ruhe in Frieden. Das ist also der Wunsch nach Frieden für eine Verstorbene.
Diese unterirdischen Gräberstraßen regen natürlich die Fantasie an. Man vermutet Mysteriöses, Obskures, Verbotenes, etwas, das nicht ans Tageslicht dringen darf. Daher die falsche Legende von den Christen, die aus Furcht vor den Verfolgern ihre Gottesdienste unter Tage feierten. Der Grund für diese Form der Bestattung ist sehr viel unspektakulärer, erklärt Daria. Die ersten Christen in Rom waren eher arm als reich, Land war teuer und deshalb baute man die Friedhöfe in die Tiefe und nicht in die Fläche. Außerdem wollten die Christen nicht gemeinsam mit ihren unchristlichen Zeitgenossen beerdigt werden.
Chiaro che una motivazione poteva essere anche quella semplicemente di appunto condividere.
Sie wollten eigene Plätze, um mit ihren Glaubensbrüdern diese Städte zu teilen in Erwartung der Auferstehung. Der Tod ist im christlichen Glauben nur eine Zwischenstation, und so wurden die Katakomben tatsächlich nur als eine vorübergehende Ruhestätte angesehen in Erwartung der Auferstehung.
In attesa della resurrezione.
Wer aus den Tiefen der Toten wieder hinaufsteigt ans Tageslicht, hat sein ganz persönliches Auferstehungserlebnis. Die Welt hat uns wieder und die Mittagssonne brennt erbarmungslos auf den Vorhof der Kirche San Sebastiano, die über den Gräbern errichtet wurde. Mit den Lebensgeistern macht sich auch langsam der Hunger bemerkbar. Am Stand gegenüber der Kirche gäbe es einen kleinen, völlig überteuerten und obendrein noch wenig appetitlichen Imbiss. Nein, danke. Wir gehen lieber in die Osteria Antica Roma von Massimo Magnanimi und verbinden dort das Angenehme mit dem Nützlichen oder das Nützliche mit dem Angenehmen. Wie auch immer, bei Massimo gibt es etwas zu essen und zu besichtigen.
Das ist unser Kolumbarium, das Kolumbarium für die Freigelassenen von Kaiser Augustus. Ein Kolumbarium ist eine Art vorchristlicher Friedhof. Und hier war die Begräbnisstätte für die freigelassenen Sklaven von Augustus.
Kolumbarium kommt von Columba, Taube. Denn die Wandnischen für die Urnen der Verstorbenen sehen so aus, als würden hier normalerweise Tauben nisten. Ein gewaltiger Taubenschlag. Das Haus ist bestimmt 5 Meter hoch und in den Wänden sind kleine Fächer ausgespart für die Urnen. Kaiser Augustus muss viele Sklaven gehabt haben. Massimo Magnanimi hat dieses imposante Gebäude 1982 erworben und daraus ein Ristorante gemacht. Man speist unter freiem Himmel, ein Dach gibt es nicht mehr.
Meine Gäste sind vor allem Römer, aber wir sind in der ganzen Welt bekannt. Vor allem in Deutschland, in Amerika, in Japan. Und jetzt iss.
Es gibt selbstgemachte Pasta mit einer Artischockensoße. Das Antica Roma an der Via Appia Nummer 87 hat einen exzellenten Ruf. Besonders im Vatikan schätzt man das Restaurant am Stadtrand wegen seiner diskreten Lage und seiner vorzüglichen Küche. Kolumbarien und Katakomben. Die Via Appia war in der Antike außerhalb Roms vor allem eines, ein langer Friedhof. Natürlich standen hier auch damals schon prächtige Villen, erklärt Professor Arnold Esch.
Ansonsten muss man sich vorstellen, dass die ganze Via Appia hinaus ein Grab neben dem anderen auf der linken und auf der rechten Seite war, denn die römischen Toten durften nicht in der Stadt bestattet werden, sondern mussten außerhalb der Stadt bestattet werden. Da wurden sie gesehen, man las die Grabinschriften, wird in den Grabinschriften ja auch zum Teil aufgefordert, hier halte ein, Reisender, und schau dir an, was mir passiert ist.
Das am besten erhaltene und bis heute tief beeindruckende Grabmal ist das der Cecilia Metella, nur wenige Schritte von San Sebastiano, von den Katakomben entfernt. Cecilia war eine junge Frau aus vornehmer Familie, die einen mindestens genauso vornehmen Zeitgenossen Cäsars geheiratet hatte. Das erklärt die imposante Größe dieses runden Grabturms, 30 Meter Durchmesser. Für eine Tote eine Nummer zu groß, dachte man sich wohl im Mittelalter, und hat das Mausoleum umfunktioniert.
In diesem Fall ist dieses kolossale Bauwerk wiederverwendet worden von der Papstfamilie der Gaetani, die den großen Papst Bonifaz VIII. Gestellt hat, als Festung. Es liegt ja direkt an der Straße. Die Straße war auch im 13. Jahrhundert doch noch begangen. Da hat man sich da eine Festung, eine Familienfestung hineingelegt, mit Mauern herum, mit einer eigenen Kirche, mit diesem Bau als Zentrum der Festung und hat sich sozusagen direkt auf die Via Appia gesetzt. Und da konnte keiner über die Straße gehen, der nicht den Gaetani Zoll zahlte.
Das erklärt, warum dieses Grabmal im Gegensatz zu allen anderen an der Via Appia im Mittelalter nicht zerstört und geplündert wurde. Im November 1786 machte Johann Wolfgang von Goethe einen Spaziergang auf der Via Appia während seiner italienischen Reise. Damals entstand wohl auch das Bild Goethe in der Campagna, das den Meister halb sitzend, halb liegend auf antiken Trümmern darstellt. Im Hintergrund das Grabmal der Cecilia Metella, die idealisierte Idylle. Die Campagna ist die Landschaft zwischen Rom und den Albaner Bergen, die die Via Appia durchläuft. Felder, Wiesen, kleine Flüsschen und immer wieder antike Ruinen. Ein Aquädukt, eine alte zerfallene Villa, ja sogar der Zirkus eines römischen Kaisers. Kein Ort scheint besser geeignet, die romantische Italien-Sehnsucht der Deutschen zu befriedigen, als diese Straße und die Landschaft rechts und links von ihr. Manuela lebt seit fast 20 Jahren in dem Land, in dem die Zitronen blühen, und sie hat das Glück, in der Nähe der Via Appia zu wohnen.
Es ist Land total still, man hört nur das Rauschen der Bäume und der Gräser, ja, keine Autos. Und wenn ich dann um 19:30 schon hier sein kann, dann ist noch nicht mal ein Mensch unterwegs. Also bin ich ganz alleine, das ist wunderschön, die Vögel zwitschern. Die Luft ist angenehm im Sommer, ist noch schön frisch und die Sonne ist gerade aufgegangen. Von daher, also ist ganz, ganz toll.
Bei unserem Spaziergang sind wir vielleicht 5-6 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und dennoch merkt man hier nichts von der Millionenstadt Rom, die so laut und anstrengend sein kann. Eine Landpartie mitten in der Großstadt. Wie schön wäre es, hier zu leben.
Es kommt auf das Geld drauf an. Also die großen Villen sind direkt an der Appia Antica von berühmten Politikern oder Schauspielern, Contessen und Principessen. Aber jetzt mit der Zeit einfach auch kaum noch haltbar von den Kosten her und werden jetzt oft als, wie heißt das so, für Hochzeiten vermietet oder für Gesellschaften. Und wir hier im Hinterland haben halt ein Stück Land zur Verfügung für Landwirtschaft. Und es gibt, wer sich da eine kleine Hütte gebaut hat, um da nachts zu übernachten. Die Hütte ist dann aus Stein geworden und einige wohnen jetzt hier seit einigen Jahren schon.
Die Hütten interessieren uns nicht. Wir wollen in die Paläste. Ein Schild am Tor der Familie Passarelli lädt förmlich zum Besuch ein. Ein Anruf kurz vorher genügt.
Buongiorno. Io mi chiamo Ernesto Passarelli.
Ich heiße Ernesto Passarelli. Und zusammen mit meiner Schwester Giulia und meinem Bruder Alfredo haben wir hier ein archäologisches Projekt begonnen. Zur Geschichte der Appia Antica. Denn in unserem Garten steht ein Grabdenkmal, das aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammt. Das haben wir von unserem Vater geerbt und der wieder von seinem Vater. Also seit dem 19. Jahrhundert ist meine Familie in Besitz dieses Paradieses.
Die Vorfahren von Ernesto Passarelli waren Landwirte an der Via Appia, ganz normale Bauern. Rein zufällig sind die Passarellis in die Nachbarschaft der Lollobrigida und all der anderen Prominenten geraten. Genau genommen war es ja andersherum. Sie waren schon da, als in den 50er und 60er Jahren der Jet Set diese Straße für sich entdeckte und hier seine Villen baute. Als auch Soraya, die ehemalige Frau des Schahs von Persien, hierher zog, war es endgültig mit der Beschaulichkeit der Appia Antica vorbei. Soraya und ihr damaliger Partner Maximilian Schell wurden zusammen mit der Lollobrigida die meist begehrten und gejagten Objekte der römischen Paparazzi.
Wir haben uns gegrüßt und auch getroffen in den ersten Jahren, in denen sie hier lebte.
Heute grüßt man sich nicht mehr auf der Appia Antica. Giulia und Ernesto Passarelli leiden etwas unter dieser Anonymität. Immobiliengesellschaften haben die Anwesen übernommen und vermieten sie mal an diesen, mal an jenen. Was den neuen Nachbarn besonders fehlt, ist die Leidenschaft für diese Straße und für die Antike, sagt Giulia. Bei ihrem Bruder Ernesto ist das auf jeden Fall anders.
Also jetzt betreten wir den archäologischen Bereich. Seit 1990 haben wir dies als eine Art Museum eingerichtet.
Im Garten der Passarellis steht ein Mausoleum. Kein so großes und prächtiges wie das der Cecilia Metella. Aber der Besuch lohnt sich in jedem Fall. Denn man lernt ein Baudenkmal kennen und dazu eine Familie, die sich ganz der Via Appia und der Archäologie verschrieben hat. Am Ende der kleinen Privatführung durch das kleine Privatmuseum der Familie Passarelli begleitet Ernesto die Besucher noch zum Tor, das auf die Via Appia Antica hinausführt. Ein letzter Blick auf diese wunderbare Straße mit den Zypressen am Rand, den dicken Steinquadern am Boden und der großen Stadt Rom im Horizont. Für ihn, der hier sein ganzes Leben verbracht hat, ist dieser Blick bestimmt alltäglich, nichts, worüber man ins Schwärmen gerät. Nein, widerspricht Ernesto Passarelli. Er sei sich sehr wohl bewusst, dass es ein Privileg ist, hier zu leben.
Adesso è un privilegio vivere qui.
Heute ist es ein Privileg, hier zu wohnen. Früher war das einfach die Campagna. Als wir noch zur Schule gingen, haben wir gesagt, wir gehen nach Rom. Obwohl wir ja bereits in Rom waren. Das waren 5 Kilometer zum Zentrum. Und unsere Klassenkameraden haben immer gesagt, ihr wohnt doch auf dem Land.
Die Via Appia führt in eine andere Welt. Man kann stundenlang auf ihr wandern. Manchmal ist es mühsam, weil die Via Appia zur ganz normalen Verkehrsstraße wird. Manchmal abenteuerlich, dort, wo man nichts getan hat, um die Via Appia zu erhalten. Und dann, nach etwa 70, 75 Kilometern, kann man es ahnen, riechen und endlich auch sehen, das Meer. Von wegen, alle Straßen führen nach Rom. Auf Landkarten wirkt diese Straße wie ein gerader Pfeil, der nur in eine Richtung zeigt, ins Blaue, ins Meer.
Die Via Appia, von der UNESCO erstaunlicherweise erst kürzlich zum Weltkulturerbe ernannt. Tilman Kleinjung hat uns mitgenommen auf einen Spaziergang. Und das war's dann auch für heute von Kontinent, dem europäischen Magazin. Zum Nachhören gibt's uns auch als Podcast, unter anderem in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich sage für heute Tschüss.